Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll. Mein Name ist Jonas Groß und heute haben wir wieder einen spannenden Interviewpartner für euch. Wenn ich sage wir, dann bin das heute von Hostseite nicht nur ich, sondern eben auch Gasthost Stefan Grassmann von unserem Partner Züge. Schön, dass du wieder mit dabei bist, Stefan.
Ja, hallo Jonas.
Ja, mit wem sprechen wir beide heute? Wir haben uns heute Hendrik Hebbing eingeladen. Hendrik ist CEO von Finoa, sicherlich den meisten von euch ein Begriff. Finoa, Unternehmen mit Sitz in Berlin, das vor allem ja auch als Kryptoverwahrer aktiv ist, auch seit 2023 eine Kryptoverwahrlizenz der BaFin hat. Und ja, mit Hendrik schauen wir uns heute mal Finoa im Detail an. Also Hendrik, auch ein herzliches Hallo an dich. Schön, dass auch du heute dabei bist.
Ja, Jonas, Stefan, erstmal vielen Dank für die Einladung. Hat mich wirklich gefreut und freue mich auf das Gespräch.
Cool, sehr schön. Ist heute tatsächlich auch eine Podcast-Premiere hier. Wir nehmen nämlich alle drei im Stehen auf. Also für die, die uns nicht sehen, dementsprechend auch ja Premiere nach 200x Episoden. Genau, aber dann lass uns gerne direkt reingehen, Hendrik, zum Einstieg. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr zu deinem persönlichen Hintergrund sagen und auch, wieso die Idee von deiner Seite entstand, Finoa überhaupt zu gründen und ins Leben zu rufen.
Ja, sehr, sehr gerne mache ich das. Wo fange ich denn an? Also ich glaube, ganz interessant, also ich habe damals ein duales Studium gemacht. Das war damals mit Siemens. Da habe ich dann irgendwie recht schnell festgestellt, dass so Corporate Environment noch nicht so ganz so das war, was ich machen wollte. Habe dann die Chance bekommen, nochmal im Ausland zu studieren mit einem Fulbright-Stipendium, die mir damals die Möglichkeit gegeben haben, nach San Francisco zu gehen. Das war jetzt genau, ja, das ist 11 Jahre her jetzt. Und das war so mein erster Schritt in die Tech-Industrie. Ne? San Francisco damals, 2013, das war halt der absolute Boom. Ne? Die ganzen Companies wie irgendwie Uber waren gerade irgendwie im Hyperscaling. Egal in welche Bar oder so du gegangen bist, hast du irgendwie Gründer getroffen oder irgendwie Tech-Employees. Und das war halt einfach unglaublich spannend. Und ich hatte es irgendwie auch schon komplett klar, ich bleibe in San Francisco. Habe ich angefangen zu interviewen mit Companies, um dann festzustellen, dass dieses Stipendium, was ich hatte, leider so ein paar Klauseln hatte, die es dann sehr, sehr schwer gemacht haben, ein Anschlussvisum zu bekommen. Und da war dann klar, dass ich zurück nach Deutschland muss. Und dann war kurz so die Frage, was machst du jetzt? Hatte dann gesehen, dass McKinsey, die Beratungsgesellschaft, tatsächlich Deutsche, die in den USA studieren, irgendwie speziell interviewt hat. Habe ich dann einfach mal ausprobiert, dann das Jobangebot bekommen und dann war irgendwie klar, oh, ich habe studiert, San Francisco war ziemlich, ziemlich teuer, das Angebot war nicht schlecht für mich als junger, gerade Abschlussstudent und habe dann gesagt, okay, dann gehe ich in die Beratung. Habe dort dann zunächst das ganze Thema Hightech, Telecommunications, Smartphones ziemlich lange begleitet und bin dann eigentlich über Umwege in Financial Services gekommen und wir kommen ja gleich zu Financial Services zurück. Du kannst bei McKinsey, wenn du anfängst, eine Industrie ausschließen, die du nicht machen möchtest, das war bei mir Financial Services. Das ist echt lustig, dass ich jetzt Geschäftsleiter für ein BaFin-reguliertes Unternehmen bin. Genau, und bin dann eben in Financial Services rein, habe mich viel mit Privatbanken, mit Versicherungen beschäftigt. Und das war dann auch ungefähr die gleiche Zeit, 2016, als ich angefangen hatte, mich privat mit Krypto auseinanderzusetzen. Selber mal investiert, damit hantiert, on-chain bewegt von unterschiedlichen Wallets zu Wallets. Fand es einfach unglaublich spannend und hatte dann auch gesehen, dass die Finanzindustrie, die ich von der Beraterseite gesehen hatte, noch überhaupt keine Ahnung hatte, was dort auf sie zukommt und auch wie viel ja, Disruptionspotenzial das langfristig haben wird. Und hatte dann nochmal die Chance, mit McKinsey in den sogenannten Educational Leave zu gehen. Am Ende kannst du entscheiden, ob du nochmal promovierst oder ob du ein MBA machst. Und für mich war dann nämlich klar, nochmal 4 Jahre promovieren, hatte ich nicht so viel Lust drauf. Nochmal ein MBA im Ausland, das klang irgendwie spannend. Dort bin ich dann nach Madrid und habe dort ein 1-Jahres-MBA absolviert und eigentlich wirklich dieses Jahr genutzt, um mich Vollzeit mit Krypto und mit Blockchain zu beschäftigen. Und das war dann auch genau die Zeit, als ich dann mit meinem jetzigen Co-Gründer von Finoa, dem Christopher May, der ebenfalls zur gleichen Zeit in Madrid war, vorher auch bei McKinsey war, also wir hatten so eine gemeinsame Vergangenheit und irgendwie auch der einzige ja, andere Nerd war, der Krypto damals schon spannend fand. Gemeinsam die Idee, wir haben auch zusammen gewohnt und viel am Küchentisch abends nach der Uni überlegt, okay, wir wollen nicht zurück in die Beratung, wir finden Krypto beide unglaublich spannend. Da ist noch unglaublich viel, ja, Entwicklungspotenzial und irgendwie wollen wir dazu beitragen, dass diese Industrie doch reif wird, irgendwie auch mehr zugänglich wird und das war eigentlich dann so die Geburtsstunde für das, was heute auch Finoa ist. Am Anfang haben wir natürlich viel iteriert, okay, was fehlt im Markt, was ist irgendwie unsere eigene Nutzererfahrung, die ja, komplex ist, die irgendwie auch sich nicht wirklich gut anfühlt. Also ich weiß auch, wie ich damals auf irgendwelchen Apps vielleicht 500 Euro investiert hatte, aber auch tatsächlich 10-mal am Tag in die App gegangen bin, um zu gucken, ob die 500 Euro noch da sind. Also halt, es fühlte sich halt alles so unsicher, so, ja, so, so.
Das war eine ganz andere Zeit. Ich erinnere mich noch an Bitcoin.de, was da auch teilweise legendär war mit Banküberweisung oder ganz früher Leute treffen. Also da sind wir heute schon in einer anderen Welt unterwegs.
Da sind wir in einer anderen Welt unterwegs. Aber es war halt damals so. Und das war dann so die Geburtsstunde, okay, wir wollen eigentlich unsere eigene Nutzererfahrung ein bisschen besser machen. Und dann stellte sich aber heraus, dass dieser Privatkundenbereich, Retail-Bereich schon, passierte halt schon viel. Ne? Coinbase wurde größer in den USA, kam so langsam nach Europa rüber. Und da haben wir einfach aus dem privaten Netzwerk, was wir hatten, aus dem Studium oder von McKinsey, uns sehr viel mit institutionellen Investoren unterhalten. Und damals, das war 2018, da waren noch recht wenig, die tatsächlich irgendwie mit Krypto hantiert haben. Ein paar haben wir gefunden. Und das Lustige war, dass sie am Ende mit dem gleichen Setup eigentlich hantiert haben. Also entweder mit shady Browser-Wallets oder App-Wallets oder USB-Sticks. Aber das Ganze halt mit einem viel höheren Volumina. Ne? Und da war dann eigentlich klar, okay, die werden ja spezifische, auf sie zugeschnittene Services brauchen. Da war in Europa, in diesem B2B-Sektor, institutionellen Sektor, einfach noch überhaupt kein Service, keine Service-Landschaft vorhanden. War auch nicht so wirklich irgendwie auf der Agenda bei vielen. Und dann haben wir gesagt, dann ist das genau das, was wir bauen wollen. Einfachen Zugang zu Krypto und die sichere Verwahrung von Krypto für institutionelle Investoren. Und das war dann eigentlich so die Idee und die Geburtsstunde und ist auch tatsächlich, wenn man jetzt so 7 Jahre später schaut, eigentlich auch noch der Kern unserer Mission, indem wir eben quasi der B2B-Seite der Kryptoinvestoren dabei helfen, ihre Krypto sicher zu verwahren, sicher zu vermehren und einfach ja, mit einem vertrauenswürdigen Partner diesen neuen Markt zu ergründen.
Vielleicht nur da eine ganz kurze Frage noch dazu, war total spannend, wie du quasi so die Journey beschrieben hast von dann von Beratung oder von USA, San Francisco über Beratung, dann letztendlich am Küchentisch Madrid zu sagen, hey, ich habe hier eine Idee und mache mein eigenes Ding. Also das Unternehmerische kann ich total verstehen. Also da bin ich auch tatsächlich voll bei dir. Was ich noch interessant finde, vielleicht kurz, Hendrik, wie kam es denn zum Namen für Noah?
Das ist eine gute Frage. Da gibt es auch, glaube ich, unterschiedliche Stories zu. Das wurden wir natürlich auch schon oft gefragt von unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Tatsächlich hatten wir damals eine sehr findige koreanische Designerin bei uns im Studium, im MBA. Und die hatte tatsächlich ihre Spezialisierung auf Branding und Branddesign etc. Und mit ihr haben wir damals einen Tagesworkshop gemacht, hatten ihr so ein paar Inputs gegeben, wie wir eigentlich das sehen, was wir bauen wollen, so die Verbindung von Krypto und vielleicht auch traditioneller Finanzwelt. Und tatsächlich stellte sich heraus, mit ein bisschen Iteration, dass dieser Name Finoa, das kam also eine Kombination aus Financial Oasis, Financial New, dass der noch nicht irgendwie in größerem Maße vergeben war. Und er war halt so kurz und precise und das fanden wir halt irgendwie super und haben uns dann entschieden, mit dem Namen dann auch das erste Produkt zu launchen.
Ja, schöne Geschichte. Und zeigt ja auch, wie wichtig die Leute, die Weggefährten auf so einem Weg sind, letztendlich von einem Startup zu was Größerem. Kannst du uns vielleicht mal so einen kleinen Einblick in euer Team geben? Also ihr seid zu zweit gestartet, aber wie groß ist Finoa jetzt? Was gibt es da so für Rollen in eurem Unternehmen?
Ja, sehr gerne. Also wir sind mittlerweile 70, 75 Kolleginnen und Kollegen. Und ich meine, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Der Chris und ich sind Non-Technical Founders. Ne? Und wir haben uns damals dann sehr frühzeitig mit unserem Tech-Team verstärkt und haben auch eigentlich das Unternehmen von Beginn an als Technologieunternehmen, als produktgeleitetes Technologieunternehmen aufgebaut. Und ehrlicherweise hat sich das auch nicht wirklich geändert. Wir sehen uns immer noch als Technologieunternehmen. Was natürlich in der Zwischenzeit passiert ist, ist, dass dann 2020 die Regulierung in Deutschland einsetzte für Finanzunternehmen, die mit Krypto hantieren. Und dadurch hat sich natürlich auch ein bisschen die Teamzusammensetzung geändert. Also mittlerweile haben wir natürlich eher eine Teamzusammensetzung, wie man sie dann aus der Finanzwelt auch kennt, aus dem Fintech-Bereich kennt, was dann wir haben immer noch mal der Großteil des Teams Technologie, Produktengineering, Security etc. inkludiert, aber eben auch viel Compliance, Geldwäsche, Risikocontrolling, Information Security, eben das, was es eben braucht, um ja ein sicheres Produkt, insbesondere in der Verwahrung, wo es ja auch eigentlich im Kernprodukt um Sicherheit geht, im regulierten Rahmen unseren Kunden anzubieten. Und so hat sich das Team über Zeit ja verändert. Und vielleicht noch ein Satz dazu. Chris und ich haben ja zu zweit quasi als Geschäftsführung angefangen. Wir haben uns dann schon sehr früh auch verstärkt. Das war ja im Jahre 2020, während wir auch mit der BaFin dann um den Lizenzantrag quasi begonnen haben. Dort haben wir uns dann mit dem Chief Compliance Officer verstärkt, weil wir auch verstanden haben damals, okay, da kommt so viel Regulierung auf uns zu. Wir haben vielleicht von der Beraterseite die Bankindustrie gesehen, aber nie selber auf Bankenseite gearbeitet. Und da brauchen wir einfach Verstärkung im Team mit langjähriger Erfahrung aus dem Bankenwesen. Und das war auch damals genau die richtige Entscheidung und arbeiten auch heute noch so zusammen.
Ja, das macht absolut Sinn und vielen Dank für die Einblicke. Sehr spannend zu sehen, wie vielfältig so ein Team dann doch auch in kurzer Zeit werden muss, damit man da professionelle Services anbieten kann. Was mich zu der Frage in Richtung Zielkunden führt. Du hast gesagt, ihr zielt auf institutionelle Player. Das ist ja immer so ein sehr breiter Begriff. Kannst du da vielleicht ein bisschen tiefer reingehen? Wen genau verstehst du darunter?
Ja, das ist tatsächlich ein breiter Begriff und auch wenn ich so auf unsere Kundengruppen schaue, dann bleibt es auch einfach eine sehr breite Kundengruppe. Also am Ende, wir sagen oft, das ist so die institutionelle Tokenhalterseite, die man im Kryptomarkt sieht. Also es kann tatsächlich von einem traditionell orientierten Family Office sein, die irgendwie sagen, okay, ich möchte mein Portfolio, was ja traditionelle Assets aktuell involviert, um Krypto anreichern und ich möchte nativ Bitcoin, Ethereum oder auch Ethereum Staking eben in mein Portfolio aufnehmen. Das können dann aus der gleichen eher traditionellen Investoren-Ecke auch Asset Manager sein. Das können traditionelle Venture Capital Firmen sein, die beispielsweise ursprünglich in ein Unternehmen mit Eigenkapital investiert haben. Dieses Unternehmen hat sich dann aber irgendwann entschieden, Token auszugeben, also in die Token Economics zu wechseln. Und dann bekommt eben dieser Fonds Token ausgeliefert und braucht einen ja, regulierten Partner, um das dann sicher zu verwahren, weil aus dem bestehenden Setup, aus den bestehenden Bankenpartnern sie eben dieses Angebot nicht bekommen. Das ist einmal so die eher traditionelle und vielleicht eher konservative Ecke aus unserem Kundenspektrum. Und auf der anderen Seite, und das ist wirklich dann, wie du auch sagst, das breite Spektrum, da haben wir diese sehr kryptonativen Nutzer. Kryptonativ, das können auf der einen Seite wiederum Venture Capital, also Investoren sein, Frühphaseninvestoren sein, die aber sich vollständig auf Token-Investments fokussieren, also gar keine Eigenkapital-Investments machen, sondern nur Token-Investments machen und dann ebenfalls wieder sich nicht selber um die Verwahrung kümmern wollen oder um Staking kümmern wollen, sondern das eben mit uns als vertrauenswürdigen Partner machen. Und was wir auch viel tun, wir arbeiten sehr viel auch schon in den frühen Phasen mit, was wir Kryptobilder nennen. Kryptobilder sind am Ende die Teams hinter Kryptoprotokollen, hinter Blockchains. Das kann dann auf unterschiedlichen Ebenen sein. Das kann eine Layer-1-Blockchain sein, das kann eine Application-Chain sein. Aber diese Teams sind sehr oft als Foundations, als Stiftungen etabliert. Diese Teams verwalten ihr ursprüngliches erhaltenes Kapital von den Frühphaseninvestoren. Und wenn sie dann den Token launchen, haben sie natürlich ein ja, eigenes Treasury, was sie verwalten mit ihrem nativen Token, aber oft auch mit Stablecoins, mit denen sie ihre Mitarbeiter bezahlen, mit denen sie ihre Ökosystempartner bezahlen. Und auch dann wiederum das, was dann oft in die hunderte Millionen gehen kann, sehr ungern irgendwie selbst verwahren über Eigenverwahrlösung, sondern eben mit einem vertrauenswürdigen Partner arbeiten. Und da sind wir dann wirklich mit den ja, Projektteams aus den unterschiedlichen Ökosystemen der Blockchains oder Kryptoprotokollen sehr früh als Partner sehr, sehr stark involviert.
Das führt mich zu einer spannenden Anschlussfrage, weil wir neulich ja den Julian Krigo von Safe hier hatten. Gibt es da bei euch natürliche Überschneidungspunkte, dass man sagt, das ist eine gute Kombination, dass diese nativen Player sagen, ja, wir wollen so eine Multisig-Wallet à la Safe, aber einige Schlüssel dann vielleicht durch euch verwahrt, oder stelle ich mir das falsch vor? Wie ist da die Kombination oder ist das Wettbewerb?
Sowohl als auch. Also klar, also wer sind unsere Wettbewerber? Also am Ende ist die komplette Palette der möglichen Verwahrung unser Wettbewerb. Das können andere regulierte Verwahrer sein oder im Englischen Custodians. Das kann Selbstverwahrung sein, also es kann dann ein USB-Stick wie von Ledger sein, es kann dann eine On-Chain-Multisig-Wallet von Safe sein. Das kommt dann immer ein bisschen drauf an, was ist so das gewünschte Setup, vielleicht auch das Risikoprofil der jeweiligen Tokenhalter. Ja, am Ende geht es ja auch darum, wie wollen sie sich wiederum zu ihren Investoren oder ihren Geldgebern aufstellen, wenn die Geldgeber fragen, okay, ihr habt jetzt ein Treasury von 500 Millionen, wie verwaltet ihr das eigentlich? Ne? Und ja, je größer dann oft auch das Treasury wird, je höher dann irgendwie auch die Nachfrage nach regulierten Verwahrern, das merken wir dann oft, also dass Teams zunächst anfangen, beispielsweise mit einer Multisig-Wallet, weil sie sich dann vielleicht zu 4, zu 5 dann noch wohlfühlen, mit dem ursprünglichen Investment, beispielsweise 5 Millionen Euro in Stablecoins, dann selber umzugehen. Wenn es dann plötzlich mehr wird, weil der native Token im Preis steigt, dann merkt man, dass wir oft die Anfragen bekommen, hey, kann Finoa ihr auch aushelfen und als regulierter Partner und sich dann so ein bisschen das Setup ändert. Zudem ist das so ein bisschen, was wir oft sehen, also es ist oft ein Multi-Custodial Setup, also multiple Lösungen werden genutzt, um vielleicht auch das Risiko zu diversifizieren. Also wenn du dich vielleicht auch in die Lage von vielleicht dem Risk Manager auf der Seite von den Krypto-Protokollen oder von den Venture Capital Fonds reinversetzt, dann ist das natürlich irgendwie ein guter Schritt zu sagen, okay, ich diversifiziere mein Portfolio, habe das mit unterschiedlichen Partnern, damit ich auch nicht alle meine Eier in ein Nest lege, sondern tatsächlich da eine Art Risikodiversifizierung sehe. Und dementsprechend ist das Wettbewerb natürlich, aber gleichzeitig ist es auch eine gesunde diese Diversifizierung. Und so sehen wir eben, dass viele unserer Kunden mit unterschiedlichen Partnern gleichzeitig arbeiten. Manchmal die Coin, also die Tokens, die Kryptowährungen dann auf unterschiedliche Partner verteilen. Manchmal auch die gleiche Kryptowährung in unterschiedlichen Tranchen verteilen, um einfach so eine Art Diversifikation auszuführen.
Ja, das macht ja absolut Sinn. Jetzt hast du angedeutet, dass ja auch traditionellere Player da zu eurem Kundenstamm gehören. Wir sehen ja jetzt dieses letztes Jahr, da kommt schon Bewegung rein mit BlackRock und Co. Also ich glaube, viele Asset Manager sind jetzt auf dem Weg dahin. Siehst du das, spürst du das in eurem Kundenstamm, dass von der Ecke mehr Nachfrage kommt?
Ja, absolut. Also wir sehen vor allen Dingen mehr Nachfrage von eben den Issuern, den Ausgebern von diesen strukturierten Produkten. Also sind dann Produkte, in den USA sind es ja ETFs, in Europa sind es dann eher ETNs, ETPs, also Exchange-Traded Notes, Exchange-Traded Products, die aber als unterliegenden Wert dann tatsächlich die nativen Kryptowährungen haben. Also von dem ausgebenden Provider dann tatsächlich mit Kryptowährungen unterlegt werden. Und diese Kryptowährungen müssen irgendwo verwahrt werden, müssen verwaltet werden, etc. Da sehen wir natürlich eine Zunahme. Gleichzeitig hat es natürlich auch so ein bisschen den Markt verändert. Ne? Also ich glaube, in Summe natürlich im Positiven, aber was wir natürlich auch sehen, wenn du jetzt ich habe vorhin Family Office das angesprochen, als Family Office musst du dir jetzt die Frage stellen, wenn du Bitcoin in dein Portfolio aufnehmen möchtest, machst du das nativ? Also willst du diesen Bitcoin wirklich selber kaufen und selber bei einem Verwahrer als echtes Underlying in deinem Portfolio nehmen? Oder gehst du einfach über das Exchange-Traded Product und gehst direkt in den ETF, wenn du Zugang zum amerikanischen Finanzmarkt hast, weil du das aus dem bestehenden Portfolio-Management-System machen kannst, weil du das am Ende ganz einfach gesprochen mit einem weiteren Klick in dein bestehendes Portfolio aufnimmst. Das hat natürlich so ein bisschen vielleicht die Marktdynamik verändert. Und da merkst du natürlich jetzt auch, wenn es dann vor allen Dingen bei institutionellen Investoren wirklich um die Financial Performance geht und weniger um die Ideologie, ich möchte unbedingt den Token selber halten und ich erinnere uns an das Not Your Keys, Not Your Coins. Das ist dann bei den Finanzinvestoren, die am Ende im Portfolio irgendwie Yield generieren wollen, Alpha generieren wollen für ihre Kunden, viel weniger ein Thema.
Sekundär. Ja. Ja, absolut, absolut. Wobei du dann ja die spannende Frage eher bei ETH wahrscheinlich hast, wenn es dann um Staking geht, oder? Dass ich diesen Yield halt verbessern kann. Ich denke, da habt ihr dann doch spannende Argumente, wenn ihr da ein bisschen mehr anbieten könntet als so ein ETF, der einfach nur ETH the Asset hält, zumindest im Moment. So wie ich es verstehe.
Absolut, absolut. Und vielleicht gehe ich da einmal kurz ein bisschen in die Historie. Also wir haben ja mit Finua, und das habe ich ja am Anfang ein bisschen erzählt, als wirklich reiner Verwahrer angefangen. Ne? Das fing dann an, wir haben damals Bitcoin war das erste Produkt, Ethereum war das zweite Produkt, dann kamen ERC20 Token auf Ethereum dazu. Mittlerweile sind es, ich glaube, 13 Layer 1 Blockchains und ungefähr 180 Token, die dann on top kommen. 2020 haben wir dann festgestellt, dass viele neue Blockchains, die eben an den Markt kamen, auf das Proof-of-Stake-Konsensmechanismus eben basiert waren. Am Ende, in der reinen Verwahrung, hat es gar nicht einen großen Unterschied gemacht. Nur wir haben dann sehr schnell gemerkt, dass die Kunden sagen, okay, jetzt möchte ich aber an dem Staking-Mechanismus teilnehmen, weil das eben der Inflationsmechanismus ist. Wenn ich nicht teilnehme, leide ich quasi unter der Inflation. Wenn ich teilnehme, habe ich zusätzlichen Yield oder zusätzliche Rewards. Und da haben wir uns dann entschieden, aus der Verwahrung heraus eben diesen Zugang zum Staking auch anzubieten und den Kunden den Zugang zu geben, dort zu partizipieren. Was wir dann aber zunächst gemacht haben, ist, wir haben dann nicht selber diese Staking-Validatoren betrieben. Also im Proof-of-Stake-Konzept war es ja dann also quasi neu, dass man nicht Nodes betrieb, sondern eben Validatoren betrieb. Und da haben wir uns dann mit Partnern zusammengetan, mit vielen namhaften großen Staking-Providern, viele auch aus den USA. Nur haben wir dann vor knapp 2,5 Jahren entschieden, das quasi intern aufzubauen. Wir haben dann eine Tochtergesellschaft gegründet, Finua Consensus Services, die eigentlich nichts anderes macht, als wirklich Infrastruktur für Proof-of-Stake-Chains ja im großen Stil, at scale, eben zur Verfügung zu stellen. Haben dann ein super tolles Team aufgebaut, haben damals Glück gehabt, dass wir ein paar Kollegen, die damals bei der Deutschen Telekom, bei der T-Systems, die Staking-Unit aufgebaut haben, dann Lust hatten, auch zu uns zu kommen, das dann bei uns zu machen. Wahrscheinlich, weil es bei uns auch alles noch ein bisschen dynamischer vielleicht geht als im Großkonzern. Und ein bisschen verwundet, also vom Hörensagen. Und am Ende sind wir mittlerweile wirklich nicht nur noch Custodian oder Verwahrer, sondern Verwahrer und wirklich globaler Staking-Provider. Um euch ein Gefühl zu geben, wir haben mittlerweile über 7.500 Ethereum-Validatoren, die wir betreiben weltweit. Das kommt ein bisschen auf den Preis gerade an von Ethereum, aber das sind so ungefähr 1,5 Milliarden US-Dollar an Ethereum, die mit Finua gestaked werden. Und wir betreiben natürlich auch Validatoren für viele der anderen Chains und Ökosysteme, die wir auch auf der Verwahrseite eben unterstützen. Und so kam jetzt natürlich, und dann zurück auf deine Frage, Stefan, insbesondere aus der traditionellen Welt, wenn jetzt Ethereum gekauft wird, dann gibt es, glaube ich, also das unterscheidet sich noch ein bisschen. Es gibt die einen Investoren, die halt sagen, ich glaube, dass Ethereum so ein Wachstumspotenzial hat, dass mir das schon reicht, einfach nur an dem Preisanstieg von Ethereum zu partizipieren. Wenn ich, wenn alles gut läuft, weiß ich, verdoppelt sich das in den nächsten 2 Jahren. Da sind dann diese zusätzlichen, ich glaube, gerade sind wir ungefähr so bei 3,5% Rewards bei Ethereum. Die sind dann vielleicht in der Hinsicht gar nicht so wichtig. Aber wir sehen tatsächlich, und so kommen wir halt auch zu den, jetzt schon fast 7.500 ETH-Validatoren, sehen dann auch viele, die sagen, ich mache beides. Ne? Also ich bin langfristig, glaube ich, dass der Ethereum-Preis wirklich sich stark bewegen wird. Zusätzlich nehme ich die 3,5% Rewards noch mit, die ja dann auch wiederum hoffentlich im Preis steigen, ne, aus der Investorensicht. Und so haben wir tatsächlich jetzt durch diese Institutionalisierung, auch durch die ETFs, die ja auch oft kein Staking oder bisher noch kein Staking anbieten, insbesondere in den USA, sehen wir da, dass das Interesse wesentlich größer wird.
Wie seht ihr das von der regulatorischen Seite? Sind da Hürden im Weg, dass ihr dieses Staking den institutionellen Playern anbietet oder ist das mit euren Lizenzen sauber abgedeckt? Wie siehst du da die Lage jetzt und wie entwickelt die sich wahrscheinlich?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist ein bisschen der heilige Gral. Also Stand heute ist das reine Staking ja noch nicht im regulatorischen Kontext eingenommen. Das heißt, wir können das aus den bestehenden Lizenzen, können wir den Zugang zu Validatoren und Zugang zum Staking unseren Kunden problemlos anbieten. Wir machen das Ganze auch als institutioneller Anbieter, bieten wir das Ganze auch wirklich 1:1 an. Also wenn der Kunde bei uns eine Wallet hat und staken möchte, wird wirklich direkt von seiner Wallet auf die Chain eben die Staking-Transaction ausgeführt. Das ist ein bisschen vielleicht anders, als das viele Exchanges machen. Wir haben dann kein, sagen wir, abstrahiertes System, wo wir beispielsweise ja irgendwelche Rewards versprechen, die eigentlich dann anders generiert werden und dann dem Kunden zugeführt werden, sondern es ist wirklich alles on-chain segregiert und ausgeführt. Wird sich das ändern, dass Staking auf der regulatorischen Seite vielleicht doch ein Thema wird? Wir hören da unterschiedliche Aussagen. Wir hören oft, ja, Mika 2.0, vielleicht geht es da in die Richtung, dass Staking Teil davon wird. Dadurch, dass wir eh auf der Verwahrseite voll reguliert sind, sehen wir uns da natürlich auch sehr gut positioniert, dann jemand zu sagen, okay, wenn dann Staking als Finanzprodukt deklariert wird, nehmen wir das auch mit in die regulierte Entity und machen das dann als regulierter Custodian und Staking Provider.
Aber klingt für mich ja so, dass ihr schon so einen segregierten Wallet-Ansatz habt. Das heißt, ihr seid eigentlich so multi-tenant-fähig. Ihr setzt da den einzelnen Investoren, nicht den riesigen anderen Investoren aus. Insofern seid ihr doch technisch schon mal prädestiniert dafür, da keine große Angst zu haben im Vergleich zu anderen, die da vielleicht die Assets poolen, und was natürlich Kostenvorteile haben wird, aus meiner Sicht, oder niedrigere Transaktionskosten. Also ist, glaube ich, eine große Diskussion in diesem ganzen Markt gerade, wer fährt so mit Omnibus-Wallets, wer poolt, wer segregiert sauber aus, wer trennt die Assets. Ich glaube, da würde ich erwarten, dass ihr da aus einer guten Ausgangsbasis startet, oder?
Das sehe ich dann auch so, ja. Das würde ich so unterschreiben. Wir haben uns halt einfach damals sehr früh dazu entschieden, alles on-chain segregiert aufzubauen, was dann heutzutage auch im regulierten Umfeld natürlich bei dem ganzen Erklärung hilft, sind die Assets so Bankruptcy Remote, das ist so ein Stichwort. Also was passiert mit den Assets in einem Fall von finanziellen Schwierigkeiten von einem Anbieter? Du hast das Risiko angesprochen, wenn es auf Omnibus-Wallets gemischt wird mit den Assets anderer. All das ist bei Finur wirklich sauber on-chain technisch getrennt. Was in der Umsetzung von Einbindung weiterer Funktionen, weiterer Chains etc. dann oft technisch ein bisschen aufwendiger ist für uns, das dann anzubieten. Aber es ist halt die technisch sehr saubere und für insbesondere institutionelle Investoren dann auch gefragte Variante. Warum? Weil das ganze Thema Transaktionsgebühren ist eben bei großvolumigen Geschäften viel weniger ein Thema als für Retail, für den Privatkunden. Da spielt es natürlich eine große Rolle. Und insbesondere, jetzt kommen wir auch wieder zum Ethereum Staking. Ja, große Investoren, die machen sich nicht so viel Sorgen, dass sie 32 ETH pro Validator tatsächlich zusammenbekommen, sondern das sind dann eher Vielfache von 32, ne? Also Vielfache Validatoren, die betrieben werden. Das ist natürlich wiederum als Privatkunde, wenn du 2-3 Ether besitzt, viel schwieriger dann zu sagen, okay, jetzt möchte ich irgendwie auch meinen eigenen Validator betreiben, weil da fehlen halt die 29. Und das ist dementsprechend bei den institutionellen Investoren ein kleineres Thema.
Führt uns natürlich jetzt ganz elegant zur nächsten Frage. Wenn ich jetzt noch mehr Yield haben will, dann kommt vielleicht die Idee Richtung Restaking oder Liquid Staking, wo vielleicht diese Segregation dann nicht mehr ganz so einfach ist und neue Risikofaktoren reinkommen. Gibt es diesen Wunsch von euren Investoren auch jetzt schon zu sagen, Staking allein ist uns nicht genug, gebt uns mehr Yield? Also vielleicht für die Zuhörer nochmal kurze Erklärung. Die Idee hinter Restaking ist, dass das eingesetzte Ethereum auch zur Absicherung anderer dritter Dienstleistungen einzusetzen und dafür nochmal eine kleine Belohnung einzustreichen, setzt natürlich dieses Collateral auch neuem Risiko aus, dass man da einsetzt, muss man also sehr aufpassen. Aber die Frage zurück an dich, Henrik, gibt es da Interesse von der institutionellen Seite?
Es ist noch sehr früh, also Interesse generell ja. das kommt dann wieder auf den Risikoappetit an. Ne? Also ich habe ja anfangs ein bisschen beschrieben, wie breit so unsere Nutzerpalette ist. Derjenige, der jetzt gerade irgendwie mit Bitcoin und Ethereum als erstes Investment im Portfolio anfängt, der ist noch sehr weit davon entfernt, dann auch zu sagen, okay, jetzt möchte ich auch noch irgendwie am Restaking-Mechanismus teilnehmen. Die sehr kryptonativen Nutzer, die finden es natürlich schon sehr spannend. Wir kommen da als regulierter Verwahrer nur in so einer Situation, dass wir das jetzt nicht einfach oder so einfach anbieten können. Also da gibt es noch ein paar regulatorische Fragen. Das heißt, Stand heute kriegst du bei Finoa, wenn du deine Ethereum bei uns verwahrst, bekommst du keinen Zugang zu Liquid oder zu Liquid Restaking Mechanismen, weil es eben auf der regulatorischen Seite da noch nicht ganz klar ist, ist das eigentlich Teil von unserem bestehenden Lizenz-Setup oder bräuchte es da was anderes, und dementsprechend lassen wir das gerade dem Kunden eben noch nicht über die Verwahrplattform machen. Für unseren Staking-Provider, also Finoa Consensus Services, wo wir wirklich rein Infrastruktur betreiben, da sind wir in dem Bereich schon sehr aktiv. Also wir betreiben sogenannte Operator für Restaking. Also Eigenlayer ist ja das bekannteste Beispiel. Und da sind wir natürlich mit Infrastruktur sehr tief auch in dem Ökosystem verankert und machen da tatsächlich sehr viel Arbeit auch für das Ökosystem, aber als reiner Infrastrukturprovider, und bieten das eben nicht dann dem Verwahrkunden im regulierten Verwahrgeschäft
an. Was mich jetzt noch interessieren würde, Hendrik, an der Stelle ist, du hast schon, also ich muss erst mal sagen, ich habe euch, glaube ich, so ein bisschen auch in den falschen Bucket eingepackt, weil ich vor allem dachte, es geht schon sehr viel um Verwahrung. Ich meine, Verwahrung macht ihr auch, ihr habt ja auch die Lizenz, aber ich habe jetzt gerade das verstanden, auch durch das Volumen, was du gesagt hast, was ich echt beeindruckend finde, wie wichtig auch das Thema Staking letztendlich für euch ist. Kannst du uns da vielleicht so eine grobe Einschätzung geben, was denn jetzt, also A, auf der Verwahrseite und B, auf der Staking-Seite, was so die angesagtesten Kryptos sind, sage ich mal. Also Staking ist, denke ich, relativ straightforward, dass das Ether und Ethereum ist, aber vielleicht kannst du uns da so ein bisschen mehr Insights geben, wie sich das so ein bisschen verteilt.
Ich schaue mal, dass ich das so formuliere, dass es natürlich irgendwie jetzt kein irgendwie Investment Advice oder irgendwas ist. Ich erkläre einfach ein bisschen, was wir sehen. Also wir haben als Verwahrer als auch als Staking Provider haben wir sehr, sehr viel Wachstum im Cosmos Ökosystem gesehen. Da waren wir einfach auch sehr früh etabliert und haben sehr viel mit den Frühphasenteams dort zusammengearbeitet, haben dann früh Validatoren betrieben, oft schon im Testnet, also wenn die Chain noch gar nicht immer ausentwickelt ist, sondern sich noch in der Entwicklung befindet. Auch dann braucht es schon frühzeitig Validatoren, die eben auch Feedback geben, die eben zeigen, okay, funktioniert die Software, ist die Logik stringent, ist es stabil, etc. Und da haben wir sehr, sehr viel Wachstum gesehen, haben ein prominentes Beispiel ist zum Beispiel Celestia, die ja Ende letzten Jahres auch als mit viel Hype, sage ich mal, umgebendes Protokoll auch an den Markt gekommen sind. Am Ende geht es um Datenverarbeitung on-chain, und wo wir auch, ich glaube, immer noch dritter oder viertgrößter Validatoren im Ökosystem sind, also wirklich da signifikant viel Validation-Arbeit leisten. Aber am Ende ist es wieder, also wir bei Finoa sehen halt wieder das ganze Spektrum. Ne? Und ich komme dann immer wieder auf die Eingangsfrage der Kunden zurück. Wir sehen halt wirklich die Einsteiger, die natürlich eher sagen, wir gehen auf Bitcoin, wir gehen auf Ethereum, vielleicht Ethereum Staking, das dann schon mit ein bisschen Zusatz, Risikoappetit. Und dann sehen wir halt diese Frühphasen Venture Capital Investoren, die wirklich in den, wir nennen das intern Longtail investieren. Altcoins ist, glaube ich, auch ein Begriff. Und da sind dann halt viele andere Ökosysteme wie Cosmos drin, Mina, wo ich weiß, Jonas, da seid ihr auch aktiv, die wir eben sehen, die in dem ZK-Sync-Umfeld unter oder in Zero Knowledge Proof-Umfeld unterwegs sind. Und dementsprechend haben wir da ein sehr, sehr breites Spektrum, was natürlich auch toll ist, weil es uns sehr viele Möglichkeiten gibt. Also wir haben dann sehr oft das Problem, den Luxus, wie man es auch immer sehen mag, dass wir eigentlich zu viel quasi Pipeline haben an potenziellen Produkten oder Projekten, die wir auf der sowohl Verwahrseite als auch als Validator unterstützen könnten, ne, weil da immer noch sehr viele Aktivität ist von neuen Projekten, die an den Markt kommen, die einen Token launchen, die ihre Chain launchen. Und wir natürlich dann eben ein bisschen unsere internen Ressourcen auch steuern müssen, auch ein bisschen verstehen müssen, okay, was ist jetzt wirklich was, wo wir auch langfristig von überzeugt sind, dass sich das als Ökosystem entwickelt. Weil es gibt halt immer, und da komme ich so ein bisschen auch zu dem Restaking-Thema zurück, wir waren dann sehr früh auch bei Eigenlayer als Validator und Operator involviert. Aber auch da muss ich natürlich jetzt noch ein bisschen der Staub legen aus der großen Jubelphase und wo wir wirklich sehen müssen, wie viel wird sich da langfristig auch das Ökosystem, die Infrastruktur darauf konzentrieren. Und das ist wirklich noch zu früh zu sagen, ob es denn ein großer Erfolg wird und wirklich dann die neue Infrastruktur oder ob es sich dann vielleicht doch ein bisschen ausnivelliert.
Sehr spannend. Vielleicht noch eine Anschlussfrage. Du sprichst ja jetzt viel über Crypto-Assets, die wirklich auf der Basis-Chain laufen, also Cosmos-Ökosystem oder Ethereum. Wie sieht es denn weiter oben aus? Also gibt es da auch von den Anlegern Interesse auf der Applikationsebene? Also ich denke mal so an DeFi-Tokens oder andere Sachen. Ist das von Interesse oder ist immer noch die Infrastruktur so das primäre Interesse eurer Kunden?
Sowohl als auch. Also wir arbeiten dann wieder eigentlich mit beiden Typen zusammen. Also auf der einen Seite natürlich die Frühphaseninvestoren, Venture Capital, ja angesprochen, die eigentlich ja über den gesamten Blockchain-Krypto-Stack investieren. Das kann dann auf dem Application-Layer sein, das kann auf dem Base-Layer sein und dann am Ende den nativen Token verwahrt sehen wollen, wo wir dann ins Spiel kommen. Die Projekte selber, die dann beispielsweise entweder als Application Layer bauen oder als Layer One bauen, die sind dann ebenfalls wieder bei uns und verwahren am Ende ihren nativen Token für das Ökosystem. Was wir nicht anbieten, da kommen wir wieder zu dem regulatorischen Thema zurück, wir bieten zwar die Verwahrung, die reine Verwahrung für die Token beispielsweise eines DeFi-Protokolls an, wir bieten aber nicht an, dass du aus Finoa heraus beispielsweise deine Ethereum oder deine Stablecoins in ein DeFi-Protokoll, beispielsweise in einen Yield-Pool etc., dann eben partizipieren kannst, weil das auch wieder ein regulatorisches Thema ist, was noch nicht wirklich sauber geklärt ist und wo wir einfach bisher noch nicht wirklich den Zugang sehen, wie wir das innerhalb der deutschen Lizenzen, die wir heute haben, oder auch der zukünftig dann MiCA-europäischen Lizenzen dem Kunden dann anbieten können.
Ja, das macht absolut Sinn. Wir kriegen von unseren Kunden öfters mal so die Frage, auf welcher Blockchain soll man denn jetzt eigentlich arbeiten? Also viele institutionelle Player ringen da ja ganz stark erstmal mit der Frage Private oder Public Chains, hat ja beides so seine Vor- und Nachteile. Wenn es dann Richtung Public gehen soll, wird es aber auch sehr schnell sehr unübersichtlich, oder? Da gab es die Puristen, die auf Ethereum Mainnet gelauncht haben und dann da viel, dann doch Transaktionsgebühren bezahlt haben, die auch bei größeren Volumina manchmal wehtun. Dann gab es eine ganze lange Phase, wo sehr viel auf Polygon passiert ist. Jetzt sehen wir so diese neueren Layer 2s von Coinbase, kommt Base, super erfolgreich. Uniswap hat gestern sogar eine eigene Layer 2 angekündigt, da will ich jetzt noch nicht drauf eingehen. Aber wie siehst du dieses Spektrum, weil du hast auf der einen Seite den Bedarf, eine gewisse Kontrolle auszuüben als institutioneller Player, auf der anderen Seite willst du diesen Dezentralisierungsvektor möglichst breit haben, dass du sagst, das ist wirklich eine Blockchain. Wie stehst du dazu, auch wenn das vielleicht nicht euer Kernfragestellung ist?
Wir sind immer ein bisschen in einer guten Position als Verwahrer oder auch als Staking-Provider, indem wir immer agnostisch sein dürfen, wenn es dazu kommt, welche Projekte wir unterstützen. Also wir haben nicht wirklich, einen Zwang, verschiedene Projekte zu unterstützen, weil wir irgendwie sehen, dass sich dort die meisten Projekte irgendwie drauf zentralisieren, sondern wir schauen einfach, okay, wo sehen wir Bedarf, ne? Wo sehen wir, dass die Kunden irgendwie die Nachfrage erhöhen? Wo sehen wir, dass die Projekte vielleicht selber auch den Support eben nachfragen? Und dementsprechend ist das so ein bisschen eine agnostische Positionierung, die wir haben. Wir können dann immer unterschiedlich in die Ökosysteme quasi als Partner einsteigen. Was natürlich was wir schon beobachten, ist auch diese unterschiedlichen Phasen, gerade wenn es, vielleicht kommen wir auch schon auch später dazu, wenn es um das Thema Tokenisierung geht etc., dass wir mal eine Chain sehen, die gerade irgendwie sehr im Hype ist. Also ich, Polygon würde ich genauso unterschreiben. Das waren so die letzten 2, 2,5 Jahre. Da wurde nicht über viel anderes geredet. Jetzt geht es dann vielleicht irgendwie wieder irgendwie aufs nächste Thema. Solana kam zurück mit großem Rückenwind. Und dementsprechend ist es immer interessant auch für uns zu beobachten, was dann am Ende wo am Ende sich der Großteil der Bilder oder der Großteil der vielleicht auch traditionellen Finanzinstitute eben trifft, um dort den Standard zu schaffen. Und ich bin ein großer Fan davon, dass wir als Industrie Standards schaffen, weil ich sehe es halt als Infrastrukturanbieter, wie schwierig es ist, ohne Standards am Ende langfristig dort ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Weil wenn jede Blockchain oder jedes Projekt mit eigenen Algorithmen kommt, mit einer Kryptografie kommt und sich quasi immer wieder neu erfinden will, statt irgendwie auf einem gemeinsamen Standard aufzubauen, dann wird es uns sehr langfristig auch nicht gut tun als Industrie. Also wir brauchen irgendwann diesen Standard, dass wir sagen, und wie gesagt, uns als Finoa ist es relativ egal, aber es hilft halt, glaube ich, langfristig in dem Ökosystem und in einer stabilen Infrastruktur, in einem stabilen Tech-Stack, sich auf die Standards zu fokussieren. Du sagtest Private Blockchains, also Überraschung für mich, dass es die immer noch gibt. Also ich glaube, da hatte ich ja gehofft, dass zumindest da mittlerweile irgendwie klar ist, okay, es sollte schon permissionless Setup sein, was dann natürlich vielleicht den Use Cases entsprechend vielleicht ein bisschen Ringfencing braucht oder Whitelisting braucht, aber dass man zumindest die Public Infrastruktur nutzt. Da habe ich zumindest, wenn ich das mal vergleiche mit vor 4, 5 Jahren, wo da noch sehr, sehr viel Debatte war, baut man das Ganze als Private Chain, baut man das Ganze als Public Chain. Ich glaube, mittlerweile hat sich die Public Chain schon durchgesetzt. Nur es ist noch zu viel, sag mal, es mangelt noch an Standards, um dann wirklich zu sagen, okay, das ist jetzt die Chain für Use Case X und das ist die Chain für Use Case Y. Am Ende versuchen alle Chains noch alle Use Cases irgendwie zu sich zu bringen mit viel Kapital, mit viel Marketing. Und das wird sich dann sicherlich über Zeit, vielleicht auch mit schwindendem Kapital, irgendwann so ein bisschen, werden sich die Gewinner schon herauskristallisieren.
Ich denke auch, was zu der Diskussion noch passt von Public versus Private, und ich bin da voll bei dir, Hendrik, dass das Potenzial, also aus meiner Sicht vor allem wirklich bei den Public-Infrastrukturen ist. Ich persönlich würde mich noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass man quasi, ich sag mal so, die gerade das Rennen machen. Einfach weil ich so ein bisschen halt sehe im Hintergrund von regulatorischer Seite, passiert halt schon so ein bisschen Pushback, ne? Sei es jetzt die neuen Eigenkapitalvorschriften rund um Basel oder ähnliches, dass man so ein bisschen, ich sag mal, incentivieren möchte vielleicht, dass es doch in die Permission-Systeme geht. Also ich hoffe, dass es genauso kommt. Wie du sagst, ich bin jetzt kurzfristig gerade noch so ein bisschen skeptisch, ob wir sagen können, dass das Rennen ausgemacht ist, vielleicht zu viel. Ne? Aber ich denke, du weißt doch, was ich hinaus will. Da spielt die Regulatorik sicherlich auch so eine kleine hindernde Rolle, nenne ich es vielleicht mal in dem
Kontext. Da hast du wahrscheinlich recht und ich spreche da wahrscheinlich eher davon, was ich favorisieren würde. Ja.
Ich habe dazu gerade gestern wieder ein Paper gepublished über diese Diskussion. Das können wir vielleicht in die Shownotes hängen, Jonas. Unser Elevandi-Report vom Point Zero Forum ist nach kurzer Überarbeitung jetzt wieder live. Und da haben wir ja genau in einem großen Roundtable mit 10 sehr großartigen Experten diskutiert, was fehlt eigentlich, inklusive einem Aufruf an die Regulatoren. Man möge doch auch mal Rahmenbedingungen sich wünschen. Ja? Weil das ist das, was mir dann immer so fehlt. Man kann das ja alles immer kritisieren. Aber ich finde halt auch sehr, sehr spannend, mal zu sagen, okay, wenn ihr auf der Public Chain gehen wollt, was sind denn dann so Rahmenbedingungen, die einem Regulatoren gut gefallen würden? Was heißt denn Verteilung genau? Wie verteilt muss man denn sein? Also ich glaube, wenn man da durchaus auch mal in die Zukunft ein Wunschszenario äußern würde, dann halte ich es für gar nicht so unwahrscheinlich, dass so eine Ethereum Foundation sich das zu Herzen nimmt und mal überlegt, wie kommt man da näher, wie kann man das optimieren. Ja, das vermisse ich in dieser ganzen Diskussion immer wieder, dass nur der Status quo oder manchmal auch der Stand von vor 3 Jahren beurteilt wird und man gar nicht weiß, was inzwischen schon wieder passiert ist. Und da geht Henriks Kommentar aus meiner Sicht schon in die richtige Richtung, dass man diese Infrastruktur aus meiner Sicht auch stark trennen muss von einem permissioned access, dass du natürlich wissen willst, wer ist deine Gegenpartei? dass du natürlich ein Whitelisting für gewisse Services vornehmen musst, damit du weißt, mit wem du es zu tun hast. Nur manche Kontrolle, die ein Finanzservice der Vergangenheit, von einem Finanzservice der Vergangenheit eingefordert wurde, der geht natürlich so ein Stück weit auf diesen Public Permissionless Infrastrukturen verloren. Ja, und das ist natürlich Kontrollverlust für den Regulator auf jeden Fall. Spannende Diskussion. Aber ich höre jetzt mal auf.
Ja, absolut. Und ich meine, da bin ich absolut bei dir. Und es wäre auch vielleicht spannend dann auch, du sprichst davon, es gibt ja halt viel diese Grauzone, was ist jetzt wirklich dezentral? Also wie dezentral muss was sein, um als dezentral zu deklariert zu werden? Und das hilft natürlich nicht, wenn man da diese Unklarheit hat, weil Unklarheit, das haben wir ja auch im internationalen regulatorischen Umfeld von Krypto gesehen, je unklarer, desto weniger attraktiv ist das Ganze. Ne? Und ich glaube, die Technologie mit mehr Klarheit hat so viel mehr Potenzial. Das Gleiche gilt ja auch beispielsweise für irgendwie Smart Contract Audits. Da wäre doch beispielsweise super spannend, mal zu sagen, okay, vielleicht auch als in dem regulatorischen Umfeld als vertrauenswürdiger Spieler zu gelten, musst du eine bestimmte Anzahl mit bestimmten Anbietern an Smart Contract Audits, um irgendwie Sicherheit herzustellen, um irgendwie auch das Vertrauen herzustellen, durchführen. Aber auch da fehlt dann oft so ein bisschen vielleicht der innovative Gedanke. Wie schafft man es dann, das Ganze wirklich viel schneller als nur über passive und vielleicht auch unklare Regulierung wirklich dazu zu führen, dass es dann auch von traditionellen Spielern beispielsweise viel einfacher eingesetzt werden kann. Da hilft halt die Unklarheit nicht.
Dann würde ich sagen, lasst uns doch im Anbetracht der Zeit nochmal zum letzten Block springen, wo wir bis das so wieder rauszoomen wollen. Und ja, auf Deutschland schauen wir vielleicht auch einen kleinen Ausblick. Ich meine, Hendrik, ihr sitzt ja jetzt in Berlin und ich fand das vorhin schon ziemlich beeindruckend, auch was du gesagt hast mit über 70 Mitarbeitern. Da muss ich sagen, ist ja vermutlich wirklich ein sehr großer, also einer, würde ich jetzt fast sagen, mit einer der größten Krypto-Player in Berlin. Mich würde so interessieren, und korrigiere mich dann natürlich gern, mich würde natürlich interessieren, wie ist so dein Blick auf das Deutsche und auf das Berliner Blockchain- und Krypto-Ökosystem. Glaubst du, wir haben da eine wirkliche Chance, sind da irgendwie vorne mit dabei? Oder wie ist da so deine Einschätzung on the ground in Berlin, sage ich mal?
Ja, ich würde auch schon sagen, dass wir schon zu den größten Anbietern, was Krypto angeht, in Deutschland gehören. Ich glaube auch in den Voluminen, die wir eben sowohl auf der Verwahrseite als auch auf der Staking-Seite so verarbeiten, da sind wir schon wirklich groß. Also ich würde auch sagen, unter diesen regulierten institutionellen Verwahrern, die auch gleichzeitig irgendwie Staking noch anbieten, da gibt es auch in Europa nicht ganz so viele andere, die in dem gleichen Umfeld unterwegs sind. Wir sind in Deutschland oft so ein bisschen, habe ich das Gefühl, in der Blockchain-Szene oder Krypto-Szene ein bisschen unterm Radar unterwegs, weil wir halt sehr viel international arbeiten. Unsere Kunden kommen dann tatsächlich eher aus dem internationalen Raum, weil eben die Kryptoindustrie auch sehr international ist. Wir sind dann vielleicht ein bisschen weniger bei den Proof of Concepts unterwegs, die in Frankfurt lanciert werden, aber sind dann eher mit großem Volumina international bereits unterwegs. Wie sehe ich das Berliner Ökosystem? Es hat sich geändert. Also es war vor der Pandemie, war Berlin einfach the place to be, würde ich sagen, in Europa für Krypto. Es war unglaublich spannend. Wir hatten ja auch viele irgendwie Core-Developer aus der Ethereum Foundation oder Ethereum-Ökosystem in Berlin. Wir hatten das ganze Polkadot-Ökosystem. Und es war, vibrant, so würde man im Englischen sagen. Es hat echt Spaß gemacht. Es hat sich ein bisschen geändert nach der Pandemie. Also nach der Pandemie sind eben viele irgendwie in die Welt, in den Süden, ich weiß nicht. Also das hat sich auf jeden Fall enorm geändert. Ich meine, wir als Unternehmen, wir waren vorher auch wirklich eine Office-Company, sind dann nach der Pandemie zu einem hybriden Unternehmen geworden, haben zwar noch unser Büro, unser Kernteam auch in Berlin, haben aber mittlerweile ein zweites Büro in Porto, in Portugal und sind eigentlich als hybride Remote-Company aufgestellt. Und das merkst du halt irgendwie in Berlin, dass das, was vor der Pandemie so als ein Krypto-Ökosystem gewachsen ist, dann nach der Pandemie sich einfach nicht mehr genauso wiedergefunden hat. Das war tatsächlich ein bisschen schade. Es kam vielleicht zu einem schlechten Zeitpunkt. Ich habe das Gefühl, aber dass jetzt so ein bisschen, ein paar Jahre später, wir haben uns ja im Vorgespräch auch über die Berlin Blockchain Week unterhalten. Ich fand sie dieses Jahr zum Beispiel wirklich wieder sehr, sehr anregend und irgendwie sehr aktiv. Und es kamen auch viele Leute dafür extra nach Berlin gereist. Und wenn wir das auch wieder schaffen, irgendwie ja zu zeigen, dass Berlin als Kryptostandort immer noch eine Rolle spielt im europäischen Rahmen, dann tun wir uns da, glaube ich, alle einen Gefallen, weil es natürlich schön, wenn wir als Hauptstadt Deutschlands eben zeigen können, dass Krypto-Innovation, Blockchain-Innovation dort stattfindet. Und dann nehmen wir als Anbieter oder auch als Unternehmen in Berlin ansässig, nehmen das selber auch sehr ernst und versuchen dann auch genau zu diesem Anlass der Berlin Blockchain Week selber viel zu gestalten, Events zu organisieren, um dem Ökosystem da auch ein bisschen den Anschub zu geben.
Das kann ich nur bestätigen. Ich war ja da zu Gast bei euch und das war schon tief, sehr, sehr, sehr komplex. Ich habe mich da nur gefragt, wie stellt ihr den Link in die Bankenszene nach Frankfurt her? Weil das sieht schon, also ich sitze ja hier in Frankfurt und habe auch viel mit diesen Playern zu tun. Das sind schon sehr verschiedene Welten, wo ich mich gefreut habe, dass ich einigermaßen verstanden habe, über was da auf der Bühne diskutiert wurde. Aber das kam mir vor wie so 5 Jahre in der Zukunft von dem, was man in Frankfurt teilweise so hört. Wie ist da euer Plan? Also es ist ja immer eine Education-Frage, sehe ich auch bei uns ganz stark auf der Agenda. Ja, wir sehen uns ja so als der Brückenbauer, der versucht da so ein bisschen die Welten zusammenzuführen. Wie gelingt uns das zumindest in so einem Standort Deutschland, wo wir diese zwei großen, will jetzt die Münchner und Hamburger Szene nicht unter Teppich kehren, bitte nicht falsch verstehen, liebe Zuhörer, aber es sind ja schon zwei relativ starke Metropolen, die sehr unterschiedlich ticken. Wie kann man das zusammenführen?
Ja, das stimmt. Das ist eine sehr gute Frage. Da haben wir uns, also Chris, mein Co-Gründer und ich, auch ja jetzt 6 Jahre lang schon wirklich sehr viel mit beschäftigt. Wir haben damals tatsächlich angefangen und die Idee war eigentlich, dass wir für traditionelle Banken, für traditionelle Finanzinstitute ein Produkt bauen wollen. Ne? Und das war am Anfang dann Technologie, die wir eben am Ende in die Banken verkaufen wollten. Wir haben dann nur festgestellt, 2018, das war viel zu früh, und haben dann irgendwann gemerkt, Kunden fragen uns jetzt tatsächlich, hey, wenn du uns auch eine Nutzeroberfläche, also eine UI zur Verfügung stellst, dann nutze ich das direkt bei dir. Ne? Dann gehe ich nicht irgendwie überall, also bei der Bank kann ich nicht warten, ich brauche jetzt einen Anbieter, der das jetzt macht. Haben dann festgestellt, okay, dann werden wir wahrscheinlich auch ein reguliertes Geschäft bauen müssen. Also nicht nur reine Technologie, sondern auch das Finanzgeschäft da drumherum und das regulierte Geschäft drumherum. Und haben dann auch irgendwann, ich war einige Jahre tatsächlich auch nicht mehr in Frankfurt, weil wir irgendwann gemerkt haben, ja, das Produkt und die Nachfrage und dort, wo wir jetzt auch irgendwie Wachstum sehen können und wie ich jetzt meine Mitarbeiter bezahlen kann, das kommt dann eher aus dieser Krypto, aus dem kryptonativen Spektrum, weil dort war das Wachstum halt schon da. Und dort haben wir halt auch unseren Marktzugang gefunden. Was wir jetzt natürlich, das ist für uns weiter auch ein Thema, weil wir sind irgendwie ja zu den oder wenn nicht der größte deutsche institutionelle Kryptoanbieter, vielleicht eher auf dem kryptonativen Spektrum. Aber natürlich merken wir jetzt 4, 5 Jahre später, jetzt vielleicht sind die Banken jetzt soweit und wir sehen ja viele, viele Themen, wo Sachen in der Umsetzung sind und dass wir uns auch wieder so ein bisschen annähern wollen. Aber das ist vielleicht auch eine reine Gründermeinung. Aber ich habe natürlich damals auch schon sehr, sehr viel Zeit in Frankfurt, in London, in Paris, in allen möglichen Bankentürmen verbracht mit sehr, sehr vielen Innovation Managern und Heads of Digital Assets verbracht, sehr, sehr viel Education gemacht und am Ende das Geld verdient haben wir dann dort, wo ich es gerade beschrieben habe, ne, mit den kryptonativen Partnern. Und das war dann irgendwann auch klar, okay, wir müssen uns darauf gerade fokussieren, weil auf der anderen, sonst gibt es Finora irgendwann nicht mehr. Und jetzt ein paar Jahre später war es natürlich auch oft klar die richtige Entscheidung, denn uns gibt es noch und wir sind erfolgreich. Nur jetzt müssen wir halt auch wieder schauen, okay, wenn jetzt die Banken und die traditionelle Finanzwelt wirklich sich von BlackRock und Co. auch ein bisschen angesteckt sieht und tatsächlich umsetzen möchte, wie können wir da als etablierter Partner dann auch ja, hilfreich sein, ne? Und auch zusammenarbeiten.
Ich musste jetzt gerade kurz schmunzeln, weil du vorhin gesagt hast, bei McKinsey hast du quasi alles gemacht, außer Financial Service, und jetzt willst du die Banken schon wieder vermeiden. Da musste ich gerade dran denken, aber ich verstehe das natürlich strategisch und business-wise total an der Stelle. Also macht für mich absolut Sinn, weil da die Müll, die arbeiten einfach in einer anderen Geschwindigkeit. Wie du sagst, Stefan, das ist ja auch so oft unsere Erfahrung, es tut sich ja unfassbar viel in den Banken in die richtige Richtung, ne? Aber es ist trotzdem so eine andere Zeit, ich sage jetzt mal Zeitdimension, wie jetzt in diesem ganzen Krypto-Umfeld, ne? Das, also, finde ich, ja.
Absolut. Vielleicht noch ein Hot-Take quasi dazu. Also ich glaube schon, dass langfristig sich die kryptonativen Anbieter durchsetzen werden. Und ich nehme immer gerne das Beispiel Coinbase in den USA. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen der Nordstern für die Kryptoindustrie. In den USA, in den USA gibt es auch ein regulatorisches Thema, das erklärt, aber am Ende alle ETFs alle ETFs, die in den USA lancieren, sind am Ende bei Coinbase für irgendwie den Handel und für die Verwahrung der unterliegenden Assets. Und wenn sich jetzt an der Regulierung was ändert und mehr traditionelle Banken Krypto anbieten können, klar, gibt es vielleicht ein paar Diversifizierungsgründe, aber wenn ich doch jetzt institutioneller Investor in den USA bin, jetzt Krypto in mein Portfolio aufnehmen möchte, warum gehe ich dann plötzlich zu einer Bank of America, die nicht kryptonativ ist, die nicht schon 10 Jahre kryptonativen Tech-Stack gebaut hat, wenn ich gleichzeitig auch zu einem Multimilliarden Coinbase gehen kann, die genauso publicly traded sind, genauso reguliert sind, die aber eben genau mit diesem nativen Angebot kommen und wahrscheinlich auch mit einem am Ende kostengünstigeren Angebot eben das Service Offering haben und sich langfristig durchsetzen. Und deswegen glaube ich schon, dass wir viele kryptonative Anbieter sehen werden. Ich sage dann im Englischen immer, dass die kryptonativen Anbieter die Incumbents of the Future werden und es nicht eben die Banken sind, die dann den kryptonativen Anbietern irgendwann die Butter vom Brot nehmen. Aber das muss ich natürlich auch sagen, weil das ist ja genau der Bereich, in dem ich mit Finoa tätig bin.
Darfst du. Vielleicht eine Frage noch und dann können wir gerne Richtung Abschluss auch schon gehen. Hendrik, an dich, du seid jetzt ja in Berlin, ich meine Politik, Bundestag ist jetzt ja auch nicht so weit von uns. Stellen wir uns mal kurz vor, du wirst da eingeladen im Bundestag und alle sitzen um dich rum und tun am Ende auch das, was du sagst, ne? Also du bist quasi da Chief Advisor, sage ich mal, und hättest im Endeffekt Wünsche, sage ich mal, wie man jetzt dieses Blockchain-Krypto-Thema noch mehr Mainstream machen kann. Also vielleicht was auch von politischer Seite unterstützt werden kann. Ne? Du hast vorhin schon über die Notwendigkeit von Standardisierung etc. gesprochen. Was wären denn so Dinge, die du da ansprechen würdest?
Jetzt muss ich mich in eine schwer vorstellbare Utopie irgendwie reinversetzen. Da brauche ich gerade eine Sekunde und muss natürlich auch aufpassen, was ich sage. Aber am Ende, ich glaube, was glaube ich ziemlich klar ist, das ist, da spreche ich natürlich auch ein bisschen aus eigener Erfahrung, ist dadurch, ich finde es ja komplett richtig, dass Deutschland sehr früh regulatorische Klarheit geschafft hat, was Krypto angeht, sehr früh Kryptowerte als Finanzinstrumente deklariert hat. Das war alles richtig und ist ja auch nicht streitbar. Aber ich glaube, was so den Innovationsdrang angeht, also da spreche ich Innovationsdrang sowohl vom Finanzministerium als auch dann von den regulatorischen Behörden, da würde ich mir wünschen, dass das irgendwie noch mehr im Selbstverständnis etabliert wäre. Ne? Also ich würde mir, wir reden beispielsweise über das Thema Sandboxing, was ja komplett in Deutschland fehlt. Also dass beispielsweise neue Anbieter, bevor sie dann sich vollumfänglich ins regulatorische Umfeld stürzen müssen mit allen Anforderungen, dass sie sich erstmal in einer Art Sandbox bewegen können, um Sachen auszuprobieren und auch wo vielleicht ein bisschen mehr Risiko möglich ist, was aber dann am Ende für mehr Innovation sorgen wird. Ne? Und natürlich sind die Einstiegshürden, ich meine, wir als Unternehmen haben ja auch schon mehrere Finanzierungsrunden gemacht und viele Millionen eingesammelt, um das aufzubauen, was wir heute anbieten. Aber wenn die Einstiegshürden immer so schwer sind, also wenn du quasi ohne 30, 40, 50 Millionen gar nicht in Deutschland ein dann später reguliertes Institut bauen kannst, das kann ja in Summe nicht unbedingt innovationsfördernd sein, ne? Weil du einfach, viele kommen ja gar nicht durch diese Kapitaldecke durch, um dann irgendwie es zu schaffen, auch langfristig sich zu etablieren. Und da tun wir uns, glaube ich, als Gesellschaft keinen Gefallen. Ich glaube, wir brauchen Innovation. Wir brauchen irgendwie neue Ansätze. Da gehört dann auch das nötige Risiko dazu. Sonst werden wir am Ende eigentlich nur das verwalten, was wir schon haben. Und da haben wir ja, sehen wir ja in vielen anderen Industrien gerade, dass das auch auf Dauer nicht so wirklich in die richtige Richtung geht. Das wäre wahrscheinlich was, also ohne jetzt wirklich konkret zu sagen, wir brauchen X, Y und Z. Eher was, wo ich sage, da fehlt es mir an Innovationswillen, vielleicht in der Gesamtheit.
Ja, plus Einstiegshürden und vielleicht so ein bisschen einen praktischeren Fokus vielleicht an der Stelle. Ja. Gut, dann vielleicht zu guter Letzt an dich nochmal, Stefan. Hast du noch brennende Fragen an Hendrik oder so?
Nein, ich glaube, wir haben hier einen Rundumschlag gemacht. International, Berlin, Deutschland, Krypto, Banken, Regulierung, Technologie. Ich hoffe, wir haben nicht so viele Zuhörer abgehängt. Versuchen ja immer wieder dann die Oberfläche zu erreichen, nachdem wir mal kurz tief abgetaucht sind. Aber das macht, glaube ich, auch den Reiz dieser Episoden aus. Hat mir super viel Spaß gemacht, Hendrik. Vielen Dank für die Offenheit und für die Bereitschaft, hier Rede und Antwort zu stehen. Und ich glaube, es ist wieder eine gute Episode geworden, aus meiner Sicht.
Ja, war wirklich, wirklich richtig gut. Also ich glaube, die Flughöhe war gut, Stefan, aber das dürfen unsere Hörerinnen und Hörer gerne beurteilen, gerne Feedback an uns. Und vielleicht noch nur ganz kurz zum Abschluss, Hendrik, wenn man jetzt sagt, war es voll spannend, was ihr macht bei Finoa, oder vielleicht, man würde gerne dir auch als Person mehr folgen. Wo kann man dich denn mehr über dich als Person oder auch als Finoa letztendlich erfahren? Das verlinken wir gerne in den Shownotes.
Sehr gerne. Also gerne mehr auf unserer Website www.finoa.io. Bin bei Twitter oder jetzt ex HG Finoa und bei LinkedIn natürlich auch zu finden. Würde mich über Gespräche freuen, Anfragen freuen. Und dann auch gerne mehr ins Detail zu gehen oder auch wieder ein bisschen höher auf der Flugebene, bin für alles zu haben.
Ja, ist schön, weil mit dir kann man auf der hohen Ebene sprechen, weil du verstehst die Businesswelt, auch gut mit dem Beratungs-Background, man kann mit dir auch tiefer gehen. Also deswegen für mich war es eine sehr erfrischende, coole Diskussion. Ich habe tatsächlich wirklich viel gelernt. Also nochmal ein herzliches Dankeschön an dich, Hendrik, dass du heute da warst an der Stelle. Und ich habe wirklich die Hoffnung, dass wir es jetzt wirklich bald mal schaffen, uns auch in Person mal in Berlin zu treffen. Aber das sollten wir zumindest bald mal schaffen. Und dann natürlich auch nochmal an alle Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ganz viel, großes Dankeschön, dass ihr mit dabei wart, bei der Episode auch bis zum Ende gemacht habt. Wie immer gerne, wenn ihr die Episode gut fandet, gerne weiterempfehlen, Freunden, Bekannten, Familie und so weiter. Das Beste, was ihr für uns tun könnt, ist einfach weiter zu empfehlen, ein Like da lassen auf Social Media oder auch uns in den Podcast-Playern supporten. Dementsprechend, das wäre uns eine große Hilfe und auch ansonsten gerne, wie immer, Feedback über unsere Website und genau. Freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal und auch nochmal ein riesen Dankeschön an dich, Stefan. Schön, dass auch du heute wieder mit dabei warst.
Hat Spaß gemacht.
Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.
Danke, ciao.
Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de/disclaimer.